Guten Morgen, ich möchte alle begrüßen und wir fahren gleich weiter in 1. Samuel 4. Ich lese ab Vers 12 den Bericht des Benjaminiters, der aus dem Krieg sich losriss und der Eli, dem hohen Priester, die Botschaft bringen wollte von den Ereignissen. Und ein Mann von Benjamin lief aus der Schlachtordnung und kam an jedem Tag nach Shiloh. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Haupt. Und als er kam, siehe, da saß Eli auf einem Stuhl an der Seite des Weges und spähte, denn sein Herz war bange wegen der Lade Gottes. Und als der Mann kam, um es in der Stadt zu berichten, da schrie die ganze Stadt. Und Eli hörte den Schall des Geschreis und sprach: Was bedeutet dieser Schall des Getümmels? Und der Mann eilte herbei und kam und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr und er konnte nicht sehen. Und der Mann sprach zu Eli: Ich bin der, der aus der Schlachtordnung gekommen ist, und ich bin heute aus der Schlachtordnung geflohen. Und er sprach: Wie stand die Sache, mein Sohn? Und er antwortete und sprach: Israel ist von den Philisten geflohen, und auch hat eine große Niederlage unter dem Volk stattgefunden. Und auch deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot. Und die Lade Gottes ist genommen. Und es geschah, als er die Lade Gottes erwähnte, da fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Seite des Tores und brach das Genick und starb. Denn der Mann war alt und schwer und er hatte Israel 40 Jahre gerichtet. Und seine Schwiegertochter, die Frau Phinehas, war schwanger zum Gebären. Und als sie die Nachricht hörte, dass die Lade Gottes genommen und dass ihr Schwiegervater und ihr Mann tot wären, da sank sie nieder und gebar. Denn ihre Wehen überfielen sie. Und zur Zeit ihres Sterbens, da sprachen die Frauen, die um sie her standen: Fürchte dich nicht, denn einen Sohn hast du geboren. Aber sie antwortete nicht mehr und nahm es nicht zu Herzen. Und sie nannte den Knaben Ikabod, indem sie sprach: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade genommen war. Und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist genommen. Ganz dramatisch, was hier geschildert wird. Und wir haben das bereits auch schon früher gelesen, wie Eli dann einen solchen Schock erlitt, als er hörte, dass die Bundeslade genommen ist. Man sieht doch, wo sein Herz war. Er war der Hohepriester in Shiloh und dieser Ort war ihm ein Anliegen, auch wenn er eben in seiner Aufgabe als Richter Israels schwer versagt hatte. Aber das war sein Anliegen. Die zwei Söhne hatte er irgendwie aufgegeben. Denn wir sehen nicht, dass er da zusammengebrochen ist wegen der Nachricht ihres Todes, sondern sobald er hörte von der Bundeslade, die Bundeslade Gottes, die genommen worden war, das war zu viel. Und da brach er zusammen und starb. Und nun zum ersten Mal lesen wir von der Schwiegertochter, von der Frau von Phinehas. Wir haben bisher nur gesehen, dass dieser Phinehas ein schrecklicher Unzüchtiger war. Aber er war verheiratet. Und es ist ja so, dass eigentlich Heirat ein Schutz ist gegen Unzucht. Das schreibt nämlich der Apostel Paulus in 1. Korinther 7. Vers 1. Die Korinther hatten ihm einen Brief geschrieben und manche Fragen rund um das Thema Ehe, Scheidung, Wiederverheirat, Ehelosigkeit geschrieben. Und er antwortet: Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Also er sagt, der Weg der Ehelosigkeit ist grundsätzlich ein guter Weg. Aber er erklärt dann im weiteren Kapitel, es braucht aber besondere Gnade und Voraussetzungen, um diesen Weg zu gehen. Und es ist eine große Chance, die er selber als Apostel wahrgenommen hatte. Er war unverheiratet und konnte dadurch viel mehr Kraft in seinem Leben direkt für das Werk des Herrn, für die Arbeit des Herrn einsetzen. Aber er erklärt hier, aber um der Hurerei willen, also Hurerei meint grundsätzlich in der Bibel Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, außerhalb dieses von Gott vorgesehenen geschützten Rahmens. Aber um der Hurerei willen habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede habe ihren eigenen Mann. Und da sehen wir, wie ganz eindeutig die Monogamie, also die Heirat von einem Mann und einer Frau, durch die Bibel gelehrt wird. Und dann erklärt er aber, wie diese Ehe dann aussehen soll. Und jetzt lese ich nach dem Minderheitstext zuerst und dann nach dem richtigen Mehrheitstext. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Körper, sondern der Mann. Ebenso aber hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Körper, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn etwa nach Übereinkunft, eine Zeit lang, um zum Beten Muße zu haben. Und kommt wieder zusammen, damit der Satan euch nicht versuche, wegen eurer Unenthaltsamkeit. Dies aber sage ich aus Nachsicht, nicht befehlsweise. Ich wünschte aber, alle Menschen wären wie auch ich selbst. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Also die Ehelosigkeit wird hier als eine Gnadengabe beschrieben. Das ist das Wort Charisma. Charisma heißt im Griechischen Charis, Gnade, und Ma ist immer eine Handlung. Charisma ist also eine Gnade, die Gott gibt. Ein Gnadengeschenk, ein unverdientes Geschenk. Und wir sehen also, der Weg der Ehe ist eine Charisma und der Weg der Ehelosigkeit. Also, man ist eigentlich charismatisch, wenn man nicht verheiratet ist und nach dem Plan Gottes diesen Weg geht. Und man ist charismatisch, wenn man den Weg in der Ehe geht. Aber wir sehen eben, diese Ausdrücke sind völlig missbraucht geworden und darum kann man nicht so sprechen. Also ich wäre jetzt völlig missverständlich, wenn ich das nicht noch klären würde, dass ich das eben nicht anders meine. Ja, auch die geistlichen Gaben in 1. Korinther 12 bis 14 werden eben auch mit diesem Ausdruck Charisma bezeichnet. Das heißt einfach eine geistliche Befähigung, die Gott den Gläubigen gibt, die wir aber nicht verdient haben. Aber das Wort wird weiter gebraucht, nicht nur eben für Gaben des Dienstes, sondern eben auch dafür die Ehe und es geht sogar noch mehr. Aber ich wollte ja eigentlich darauf eingehen, die Ehe ist ein Schutz gegen Unzucht. Aber es ist dann auch wichtig, dass die Ehe wirklich gelebt wird. Und es hat sich ja richtig eingebürgert, diese Lesart, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht. Und das tönt ja nicht gerade sehr romantisch. Aber die Ehe sollte romantisch sein am Anfang und romantisch bleiben. Aber das hängt von uns ab, ob wir investieren, dass es romantisch bleibt. Und es ist so, der Mehrheitstext, also die große Masse der Handschriften hat hier nicht eheliche Pflicht, sondern der Mann gebe der Frau die geschuldete Zuneigung. Und da steht das Wort Euneia, Zuneigung. Das bedeutet auch Liebe, Gunst, Freundlichkeit, Sympathie, Teilnahme, Anhänglichkeit, Ergebenheit. Das ist alles in dem Begriff drin. Also es geht da nicht um eine trockene Pflicht, sondern es ist etwas, was mit Liebe, Gunst, Sympathie, Teilnahme, Anhänglichkeit eben zu tun hat, sodass die Sexualität ist nicht etwas Isoliertes. Das hängt zusammen eben mit einer engen Freundschaftsbeziehung in der Ehe. Und dann wird das eben etwas Schönes und bleibt etwas Schönes und ist ein enormer Schutz gegen Missbrauch. Aber eben, Pinhas war verheiratet und trotzdem war das für ihn keine Grenze. Und er hat ja massenweise Frauen in Shiloh missbraucht und sein Bruder ebenso. Also sehr, sehr ernst und schlimm, aber das kommt eben aus seiner Gottlosigkeit heraus, die ihm ja direkt im Wort zugeschrieben ist. Keine Ehrfurcht vor Gott, einfach ein freches darüber hinweggehen, was die Heilige Schrift sagt. Und das ist ein Elend für sich. Jetzt kommt diese Schwiegertochter vor. Was hat die gelitten unter diesem Pinhas? Aber ihre Anhänglichkeit war immer noch da. Auch gegenüber diesem untreuen Mann. Und als sie von seinem Tod hört, ist das so ein Schock, dass sie eben in ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft plötzlich die Wehen kam. Das ist ein bekanntes Phänomen, dass die Wehen eben durch solche Ereignisse ausgelöst werden können. Und sie stirbt bei dieser Geburt. Aber sie ist offensichtlich noch fähig gewesen, im Geburtsverlauf einen Namen zu geben. Und sehr ungewöhnlich. Niemand heißt Ichabod. Vers 21. Das heißt nämlich I, nicht? Und Kavod heißt Herrlichkeit. Nicht Herrlichkeit. Zum Beispiel unmöglich, sagt man auf Hebräisch, I Efschar. Efschar heißt möglich. I Efschar, unmöglich. I Kavod, nicht Herrlichkeit. Und da muss man wissen, der Ausdruck Kavod, Herrlichkeit, das bezeichnet ganz speziell in der Bibel die Shechina. Der Ausdruck Shechina kommt in der Bibel nie vor. Die Rabbiner haben diesen Ausdruck benutzt, um die Wolke, die herrliche Wolke, die über der Stiftshütte und dem Salomo-Tempel war und nachts eine Feuersäule war, zu beschreiben. Aber in der Bibel wird diese immer wieder beschrieben als die Herrlichkeit des Herrn. Schlagen wir auf, 2. Mose 40, nachdem die Stiftshütte vollständig aufgebaut und realisiert war, geschieht das Ereignis in 2. Mose 40, Vers 34, und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft. Und die Herrlichkeit, Kavod, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Also ganz klar, die Herrlichkeit ist diese Wolke und Feuersäule. Und diese Frau realisiert, die Bundeslade ist gestohlen, mein Mann ist gestorben, mein Schwiegervater, der hohe Priester, ist gestorben. Und sie sagt, der Sohn soll heißen Ichabod. Es war für sie klar, mit dem, dass die Bundeslade wegging, durch den Raub der Philister, verschwand auch die Wolke der Herrlichkeit. Das Zeichen der Gegenwart Gottes in Israel verschwand. Und dann haben wir hier eine Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes nicht mehr in der Mitte Israels war. Das zeigt uns, das war ein ganz dramatischer Einschnitt. Das war nicht eine Nebensache, die da geschehen ist. Und diese Frau hat das realisiert. Das war dann das Schreckliche, dass Gott weggeht. Die Bundeslade selber war ein Symbol und hatte in sich ja keine Kraft. Und darum war das alles Aberglaube, als man dachte, wir müssen einfach die Bundeslade ins Kriegsgebiet bringen und dann sind wir Sieger. Aber diese Frau hatte einen weiteren Blick. Sie sah, es geht letztlich nicht um den Gegenstand an sich, sondern in Verbindung mit diesem Gegenstand war die Gegenwart Gottes inmitten von Israel. Und so sehen wir, was hier geschieht, ist also so dramatisch. Wir sind da in der Endzeit, kann man sagen, der Stiftshütte in Schilo. In einer weiteren Phase, im Zusammenhang dann mit dem Tod Sauls, sollte nämlich die Stätte Schilo auch noch zerstört werden, wie wir schon gelesen haben, diesen Tagen in Psalm 78. Und das führte eben quasi zum Ende dieses Gottesdienstes in Schilo. Und die Wolke der Herrlichkeit ging weg. Und das erinnert uns natürlich an eine spätere Zeit. In Ezekiel 8 bis 11 wird uns beschrieben die letzten Tage des Salomo-Tempels. Und dort beschreibt der Prophet die Herrlichkeit Gottes, wieder Kavod, die Herrlichkeit Gottes, die ganz zögerlich den Tempel in Jerusalem verlässt. Sie geht aus dem Allerheiligsten hinaus, stellt sich auf die Schwelle des Hauses Gottes, der ganze innere Vorhof wird erleuchtet und in einer weiteren Phase sieht man, wie die Schechina schließlich zum Osttor geht. Das ist da, wo heute das zugemauerte Goldene Tor ist. Genau dort. Und dann ging die Schechina hinüber auf den Ölberg und dann verschwand sie. Und ab da gab es keine Schechina mehr in der Mitte Israels. Und da hat die Zeit der Nationen begonnen. Israel sollte von den Völkern beherrscht werden und eben nicht mehr die Schechina haben. Natürlich, nach der babylonischen Gefangenschaft durften die Juden wieder heimkehren und den Tempel aufbauen, aber die Schechina kam nicht mehr zurück. In Esra 3 wird beschrieben, wie sie zuerst den Altar bauten und dann haben sie gleich begonnen zu opfern. Aber es gab auch nicht mehr das Feuer vom Himmel. Ich war bei der Stiftshütte. Als alles bereit war, da sehen wir dann in 3. Mose, kam ein Feuer und entzündete das erste Opfer. Und dann musste dieses Feuer auf dem Brandopferaltar über die Jahrhunderte erhalten bleiben. Die Rabbiner haben das genannt Esh Mishamayim. Das ist ein fester Begriff, Feuer vom Himmel. Und als sie zurückkehrten aus Babylon, gab es kein Feuer mehr aus dem Himmel. Keine Schechina. Und noch weitere Dinge fehlten. Das war sehr demütigend. Aber der Prophet Hesekiel, der durfte dann beschreiben, in der Endzeit wird das anders kommen. Gott wird einmal Israel wiederherstellen und wird dabei den Messias senden. Und er wird genannt mein Knecht David. In Hesekiel 37, Vers 24, da wird der Messias schon als zurückgekehrt beschrieben. Und mein Knecht David wird König über sie sein. Und sie werden allesamt einen Hirten haben. Und Vers 25, und sie werden in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, worin eure Väter gewohnt haben, und sie werden darin wohnen, sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder bis in Ewigkeit. Und mein Knecht David wird ihr Fürst sein in Ewigkeit. Mein Knecht David ist eine Bezeichnung für den Messias, der selber Sohn Davids sein sollte. Und worauf will ich hinaus? Der Tempel, der dann gebaut wird, beschrieben in Hesekiel 40, 41, 42, wird dann erfüllt werden von der Herrlichkeit Gottes. Kapitel 43, Ezekiel 43. Und er führte mich zum Tor, dem Tor, das nach Osten sah. Das ist das Osttor, eben das heute das goldene Tor, das hier beschrieben ist. Diese Stelle sieht er da, im neuen Tempel. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her. Und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Und das Aussehen des Gesichtes, das ich sah, war wie das Gesicht, das ich gesehen hatte, als ich kam, um die Stadt zu verderben. Und es waren Gesichter wie das Gesicht, das ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn kam in das Haus, den Weg des Tores, das nach Osten gerichtet war. Und der Geist hob mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und ich hörte einen, der aus dem Haus zu mir redete, und ein Mann stand neben mir. Da sieht er also, wie die Schechina am Anfang des tausendjährigen Reiches zurückkehren wird in den Tempel, in den dritten Tempel. Und da haben wir also von dem Untergang des Salomo-Tempels diese Zeit ohne die Herrlichkeit Gottes, bis dann in der Zukunft, wenn Gott sein Volk offiziell wieder als sein Volk im Land annimmt und anerkennt. Und so könnte man also diese Zeit vom Untergang des Salomo-Tempels, der Jesus nennt sie die Zeit der Nationen, wo die Nationen herrschen und Israel ihnen unterstellt ist, bis dann eben der König David kommt, der Messias. Und dann kommt auch der neue Tempel und da kommt die Herrlichkeit zurück. Und so können wir die Zeiten der Nationen auch bezeichnen als die Zeiten von Ikavot. Keine Herrlichkeit. Ja, also was hier geschieht, ist sehr bedeutsam. Und alle weiteren Kapitel bis hin zu dem König Saul, der dann beschrieben wird, das ist eigentlich alles eine Vorschattung dieser späteren Zeit, die Ikavot betitelt werden kann. Und am Schluss dieser Zeit ohne die Herrlichkeit Gottes kommt in Israel ein König, der eine Katastrophe sein wird. Und so ist Saul eigentlich ein Vorgeschmack auf den Antichristen, der Israel ins Verderben führen wird. Und so führte Saul Israel ins Verderben und es gab dann auch viel Landverlust und einen schrecklichen Krieg, den sie verloren. Aber dann kommt David. Und das ist ein Hinweis darauf, dass eben am Ende der Zeit von Ikavot kommt der Messias für Israel. Und er wird zuerst eine Davidsregierung ausüben. David hat viele Kriege ausgeübt. Und ihm wurde gesagt, er darf nicht den Tempel bauen, sondern sein Sohn soll das. Das heißt also, David war ein Vorbild auf den Herrn Jesus hin, der kommen wird, um in mehreren Schlachten alle Feinde Gottes zu besiegen. Und danach wird er eine Salomonsregierung aufrichten. Eine Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit. Salomo war nicht der Kriegsmann, der Armeegeneral wie David. Als oberster General, muss man sagen. Und Salomo hatte Frieden, aber er war der weise Richter, der eben im Tribunal Gerechtigkeit gemacht hat. Und das wird der Herr Jesus nach diesen Schlachten, die er am Ende der Drangsalszeit ausüben wird, da wird er schließlich alle Kriege beschwichtigen. Und dann werden alle Nationen nach Jerusalem versammelt werden vor sein Tribunal im Tal Josaphat, Joel 4. Und Matthäus 4, 25, Vers 31 beschreibt, wenn der Sohn des Menschen gekommen sein wird und auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, dann wird er alle Nationen versammeln und wird sie richten. Ebenso wie Salomo. Und Salomo hat den Tempel gebaut. Und die Schechner kam zurück. Und so wird der Jesus nach Sacharja 6 den Tempel bauen. Das heißt, den bereits gebauten dritten Tempel, den der Antichrist verunreinigen wird, den wird er reinigen, wieder einweihen und dann nach den Plänen von Hesekiel ausbauen. Mit sogar einem dritten Vorhof, den man heute gar nicht bauen könnte, von 1,5 auf 1,5 Kilometer. Man müsste heute alle Täler in Jerusalem aufschütten, um diese Plattform zu bekommen. Aber das wird er dann realisieren, also umsetzen, und dann wird Hesekiel 43 die Wolke der Herrlichkeit zurückkehren. Aber einfach, damit man sieht, das ist nicht einfach so irgendeine biblische Geschichte, sondern das hat alles tiefe Bedeutung. Und hier haben wir genau die Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes von Shiloh weggeht. Und so ging sie dann auch weg von dem Salomo-Tempel. Und jetzt versteht man auch nochmals die Analogie viel besser. In Jeremia 7 sagt Gott zu den abergläubischen Israeliten zur Zeit von Jeremia, sie sollen nicht sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn. Als wäre das die Garantie, weil sie den Tempel Salomos haben, dass die Babylonier sie nicht besiegen würden. Der wird sie nicht retten. Und Gott sagt durch Jeremia, geht nach Shiloh. Und seht, was ich dieser Stätte getan habe. Und so sollte es auch geschehen mit dem Salomo-Tempel. Das war Belehrung für spätere Generationen. Aber das Traurige ist, wenn Menschen nicht aus der Geschichte, und zwar aus der biblischen Heilsgeschichte, lernen, dann ist es eine Katastrophe. Also was hier dramatisch geschieht, ist eine Vorschattung von Hesekiel 8 bis 11, wo die Herrlichkeit Gottes von Israel weichen sollte im Zusammenhang mit dem Salomo-Tempel und hier im Zusammenhang mit der Stiftshütte und der Bundeslade. Und zweimal wird das gesagt, was diese Schwiegertochter sprach. Vers 21, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes genommen war. Und dann Vers 22, und sie sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist genommen. Und jetzt gehen wir weiter mit Kapitel 5. Ich lese ab Vers 1. Und die Philister hatten die Lade Gottes genommen und brachten sie von Ebenezer nach Ashdod. Ashdod ist eine der 5 Philister-Hauptstädte. Die Philister, habe ich erklärt, sind aus der Ägäis eingewandert, übrigens über Ägypten. Die sind zuerst aus der Ägäis, also heute im Mittelmeer, aus der Inselwelt des Mittelmeeres, sind die nach Ägypten eingewandert. Das wird uns erklärt in 1. Mose 10, in der Völkertafel. Und es wird auch wieder darauf Bezug genommen in dem Propheten Amos. Und dann sind die über den Weg entlang des Mittelmeeres, sind die dann eingewandert in das Gebiet des heutigen Gazastreifens und rundherum. Und man beachte, beim Auszug aus Ägypten, dort wird gesagt, dass als Gott Israel aus Ägypten führte, da führte er sie nicht den Weg der Philister, sondern er führte sie herum, dass sie eben durch das Rote Meer gehen mussten. Und damit sie da eine Barriere hätten, die sie dann nicht in der Wüste schnell wieder überwinden könnten, um nach Ägypten zurückzukehren, sobald es Schwierigkeiten gibt. Alle Verbindungen zu Ägypten sollten abgebrochen werden. Darum gingen sie durch das Rote Meer und wurden einen ganz anderen Weg ins verheißene Land geführt. Aber die Philister, die gingen aus Ägypten, schwupps, da über das Gebiet entlang des Mittelmeeres und da kamen sie ins Land Kanaan und haben das Gebiet da beim Gazastreifen in Besitz genommen und bewohnt. Und so sind die Philister eigentlich ein Bild von Namenschristen. Ja? Die sind auch aus Ägypten raus ins verheißene Land, aber sie haben nicht die Erfahrung gemacht mit dem Roten Meer. Paulus sagt, ich bin der Welt gekreuzigt. Ja, der Gang durch das Rote Meer, das wird ja sogar eine Taufe genannt, in 1. Korinther 10. ein Bild davon, von dem Gestorbensein mit Christus und Auferstandensein. Ja, wie bei der Taufe. Und so sagt Paulus in Galater 6, die Welt ist mir gekreuzigt und ich der Welt. Da hat es einen richtigen Bruch gegeben mit der Vergangenheit. Wie wir das singen in einem Lied. Die Welt liegt hinter mir. Nie mehr zurück, nie mehr zurück. Aber die Philister, das sind solche, die sind rausgegangen, die haben nie einen Bruch gemacht. Kann man sagen, in der Bildersprache, mit dem alten Leben. Sondern sind so ins verheißene Land gegangen. Und so sind die Philister eigentlich ein Bild der Namenschristen, die dann immer wieder für das Volk Gottes eine schwere, gefährliche Bedrohung waren. Und man muss ja auch daran denken, dass eben Namenschristen können sehr gefährlich sein für Christen. Gerade wenn man denkt, in der Zustand der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands, das ist so etwas von philistäisch. Ja? Und da werden alle Grundwahrheiten der Bibel werden in der liberalen Theologie geleugnet. Die Inspiration der Bibel, die Gottessohnschaft Christi, die Bedeutung des Opfertodes Christi und auch alle moralischen Grundsätze der Bibel werden über Bord geworfen. Und die machen sogar mit der Gender-Ideologie, die eine tödliche Ideologie ist, um wirklich das Christentum zu zerstören. Und das ist Philistäer. Und jetzt versteht man zum Beispiel auch dann, ich gebe das nur als Hinweis für Bibelstudium, in der Geschichte Abrahams sehen wir, wie die Philister wiederholt Brunnen von Abraham verstopft haben. Der Brunnen, das Wasser im Brunnen, ist ein Bild des Wortes Gottes. Nicht wahr? Epheser 5, 25 spricht davon, dass der Jesus uns reinigt mit Wasser durch das Wort. Und das ist auch unsere tägliche Erfrischung und das, was wir zum Trinken brauchen, das Wort Gottes, wie die Brunnen für Abraham. Aber die Philister haben das verstopft. Und das ist gerade das, was zum Beispiel die liberale Theologie macht, dass das Wort Gottes verstopft wird. Und dass die Menschen, dann nehmen wir die vier Evangelien, nicht mehr erkennen, das ist der Bericht von Augenzeugen, inspiriert und zeigt uns, wer Jesus Christus ist. Die liberale Theologie sagt, nein, das war nicht Matthäus, der Matthäus schrieb und nicht Johannes, der Johannes schrieb und so weiter, sondern spätere Generationen haben da Legenden ausgearbeitet. Der historische Jesus, den müssen wir, liberale Theologen, den müssen wir so herausschälen und ermitteln. Aber den hat man nicht in den Evangelien. Sie verstopfen die Brunnen. Und darum ist es dann schön zu sehen, wie Abrahams Sohn Isaak solche verstopften Brunnen wieder ausgegraben hat. Ja, das muss die nächste Generation machen. Da sind so viele Brunnen des Wortes verstopft worden durch die Philister. Und die muss man wieder neu ausgraben und zur Quelle des Wortes Gottes zurückkehren. Ja, das war so ein bisschen ein Exkurs, um eben die Bedrohung durch die Philister, die wir da im ersten Buch Samuel haben, auf einem breiteren Hintergrund da zu erläutern. Also nochmals, 5 Vers 1. Und die Philister hatten die Lade Gottes genommen und brachten sie von Eben-Ezer nach Aschdod. Und das war eine der 5 Hauptstädte, die wir hier auf der Karte haben, der Philister. Es gab also Aschdod, Gat, Ekron, Aschkelon und Gaza. Vers 2. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Nun, das kennen wir schon aus der Geschichte von Simson. Simson wurde ja durch seine Untreue schwach, wurde dann schließlich von den Philistern festgenommen und im Haus Dagons, also im Dagon-Tempel, wurde er festgebunden Und dort sollte er erblindet, hat ihm die Augen ausgestochen. Und da sollte er mit einem Saiteninstrument ein bisschen tanzen und Unterhaltung, so richtig Unterhaltung in dem, was sie unter Gottesdienst verstanden, bringen. Und Dagon war also offensichtlich ein ganz wesentlicher Gott der Philister. In das Haus Dagons, das ist der Dagon-Tempel, und stellten sie neben Dagon. Und als die Aschdoditer am nächsten Tag früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Und als sie am nächsten Tag früh morgens aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und zwar lagen das Haupt Dagons und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf war an ihm übrig geblieben. Wörtlich steht dort der Dagon. Also das ist dann eben der Rumpf. Ohne Hände und ohne Kopf. War an ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in das Haus Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis auf diesen Tag. Ja, also ein verlassener Tempel, so wie in Richter 16. Diese Tempel waren übrigens ein bisschen anders gebaut als die kanaanitischen Tempel. Und das ist sehr interessant in Tel Aviv. Im heutigen Stadtgebiet drin, Tel Aviv hat sich eben im Laufe der Zeit so ausgedehnt, findet man noch einen Philistertempel, den man ausgegraben hat. Und das Besondere ist dort, man sieht, da gibt es zwei zentrale Säulen, die das Dach getragen haben. Und da versteht man, warum in Richter 16 gesagt wird, als der wiedererstarkte Simson seine Hände ausstrecken konnte und diese zwei Säulen einreißen konnte, brach das ganze Dach zusammen mit allen Leuten, die oben drauf waren. Und das ist eine architektonische Besonderheit der Philister. Man hat ja auch diverse kananitische Tempel ausgegraben, die sind nicht so gebaut. Manche Leute haben gesagt, ja, wie soll das gehen, da zwei Säulen und das ist wieder eben irgend so eine Erfindung in der Bibel. Erfindung. Das sind eben Leute, die nicht wissen, wie die biblische Zeit war. Und die Bibel ist so präzis. Bei den Philistern erwähnt sie zwei Säulen und dann kracht alles zusammen. So ist das eben gewesen. Und in dieses Haus Dagons kommt hier also jetzt die Bundeslade. Und wie das bei Simson war, gewissermaßen ein Verhöhnen des wahren Gottes, geschieht auch hier wieder durch die Bundeslade, die da hingebracht wird, eine Verhöhnung des Gottes Israels. Und das lässt Gott nicht stehen, aber davon mehr nach der Pause. Jetzt eine Viertelstunde Pause.